Gott, du bist heilig, haben wir gesungen. Und dieser heilige Gott bezeugt sich in der Heiligen Schrift von der ersten bis zur letzten Seite. Und dann gibt es auf den ersten Seiten Geschichten, wo man sich fragt, wer hat das eigentlich gewusst? Wer konnte das aufschreiben? Wer war da eigentlich dabei? Vielleicht beschäftigt euch diese Frage auch. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir einen echten Kenner des Themas da haben. Bitte begrüßt mit mir ganz herzlich Richard Wiskin. Er lebt inzwischen in der Schweiz, ist gebürtiger Kanadier, hat in seiner Schulzeit schon mal Deutsch gelernt, hatte keine Lust drauf, flog aus dem Deutschkurs raus, war froh und hat sich geschworen, ich lerne nie mehr Deutsch. Dann hat er eine nette Schweizerin kennengelernt und ich glaube, in 5 Monaten konnte er perfekt Deutsch. Also, schön, dass das passiert ist und dass Sie in der Schweiz sind und nicht in Kanada. So, deshalb können Sie heute da sein. Ganz herzlich willkommen und ich hätte jetzt gesagt, the stage is yours.
Also, ich muss gratulieren. Ihr habt super Ordner. Ich wollte vorher in den Saal reinkommen und einer Ordner hat mich hochkantig rausgeschmissen. Bin also ums Haus herum, wollte durch die Tür hier, weil die Schwester hat gesagt, hier könnte ich auch hinein. Die war verriegelt von innen. Also, ihr seid hier absolut sicher. Können wir allfällige Licht ausschalten, auch diese hier? Ich habe jahrelang in GATT gearbeitet, als Archäologe und als archäologischer Fotograf. Meine Aufgabe, die Dinge, die wir ausgegraben haben, zu fotografieren. Es gibt ein Büchlein auf dem Büchertisch, wenn Sie hinausgehen, rechts, habe ich einige Bücher mitgenommen, hauptsächlich zum Thema Schöpfung, Evolution für verschiedene Altersgruppen, jung und alt. Aber hier haben wir ein Heft, wo es um Bibel und Archäologie geht. Die Archäologen, das sind die, die alte Sachen ausgraben. Das hat nichts mit Fossilien zu tun, sondern mit menschlichen Artefakten. Und wie das funktioniert im Zusammenhang mit der Bibel, ist das Thema von diesem Heft, von Ur bis Nazareth. Unser Thema heute Nachmittag, biblische Urgeschichte, Mythos oder Tatsache. Ich habe einen Freund, der hat ein Traktat geschrieben, Letzte Worte großer Männer. Da wurden verschiedene Leute zitiert, was sie so am Todesbett gesagt haben. Und in diesem Traktat steht, Lenin starb in geistiger Umnachtung, er bat Tische und Stühle um Vergebung seiner Sünden. Nun, das haben Kommunisten aber gesagt, das stimmt nicht. Natürlich könnte man sagen, ja gut, das sind Linken halt, die wollen das nicht wahrhaben. Aber das ist so oft von kompetenten Leuten angekreidet worden, dass der Verlag, der Autor dieses Traktats gebeten hat, Quellen vorzuweisen. Woher hat er seine Information? Nun, er ist ein kluger Kopf und hat vieles einfach im Gedächtnis, aber er konnte keine Quellen angeben. Und so ist die Sache natürlich wertlos. Wenn man keine Quellen hat, wo man testen kann, steht es auch dort geschrieben und so weiter, dann ist eine Aussage eigentlich wissenschaftlich gesehen wertlos. Ja, und wir haben eigentlich mit dem heute Nachmittag zu tun, also nicht mit Letzte Worte großer Männer. Wir stellen uns die Frage nach Informationsquellen, und zwar in Bezug auf das erste Buch der Bibel. In 1. Mose 3,1, da sagte die Schlange zur Frau. Hat Gott wirklich gesagt? Nun, das steht in 1. Buch Mose, Kapitel 3. Woher hat Mose seine Information, als er das aufschrieb? Oder wer auch immer. Waren Sie dabei im Garten Eden? Freilich nicht. Woher hat Mose seine Information? Woher wusste er, wie sie aus dem Garten rausspediert wurden. Der Brudermord, Turmbau zu Babel. Denn wir sehen auf der chronologischen Tabelle hier oben, dass Mose lange nach allen diesen Ereignissen lebte. Ein paar tausend Jahre später. Wie könnte er das alles gewusst haben, was damals geschehen ist? In der Schweizer Schulbibel, meine Kinder sind in der Schweiz in die Schule gegangen, diese Schulbibel gibt es auch in Deutsch, an der Rechtschreibung, der Umschlag ist rot, heißt deutsche Schulbibel, aber ich zitiere aus der Schweizer Schulbibel, das hatte ich gerade bei mir zu Hause. Wenn man aufmacht, staunt man, dass diese Schulbibel fängt mit der Geschichte von Abraham an. Nicht mit Schöpfung und Sinnflut und solche Dinge, sondern mit der Geschichte von Abraham. Ja, aber wird gar nichts in der Schulbibel über die Urzeit, die Schöpfung, Sinnflut und diese Dinge. Doch, doch, das wird erwähnt, aber am Ende des Alten Testaments, unmittelbar vor dem Neuen Testament. Und das hat einen historisch kritischen Grund. Dort steht es nicht in der hebräischen Bibel, aber in dieser Schulbibel hat man diese Urereignisse am Ende des Alten Testaments angelegt. Und dann, wenn man den Begleittext liest, wird es langsam klar, weshalb. Aus der Urzeit, zu den Schriften, die erst nach der Zeit der Verbannung in Babylon gesammelt wurden, gehören auch die Geschichten aus der Urzeit. Also die Geschichten aus der Urzeit, Schöpfung, Sündenfall, Brudermord, Sinnflut, Turmbau zu Babel und dann mit der Berufung von Abraham fängt Gott an, durch seines Volkes seinen Heilsplan auf Erden zu verwirklichen. Mose lebte lange und einiges nach dem, wovon er berichtet. Woher hat seine Information? Es heißt, dass diese Schriften versammelt wurden während der babylonischen Gefangenschaft. Und das ist natürlich noch später als Mose. Die Babylonier haben Jerusalem 587 vor Christus erobert. Und es heißt in der Schulbibel, sie stammen von verschiedenen Erzählern und aus verschiedenen Zeiten. Also man unterscheidet beim ersten Buch der Bibel zwischen verschiedenen Quellen von Information. Eine Quellenscheidung. Und es gibt tatsächlich mehrere Argumente für mehrere Verfasser, für mehrere Autoren, für verschiedene Quellen. Erstens einmal, es gibt Unterschiede im Wortgebrauch und Stil. Jeder Autor hat seinen Wortschatz, hat seinen Stil. Wenn wir die Briefe von Petrus lesen, er ist ein robuster Fischer. Paulus, ein gebildeter Theologe. Da gibt es Unterschiede. Und so, wenn man innerhalb vom ersten Buch Mose verschiedene Wortgebrauch findet und verschiedene Stilrichtungen, dann kann man vermuten, dass hinter diesen einen Bericht, erste Buch Mose, mehrere Quellen stecken. Und dann gibt es mehrfaches Vorkommen derselben Berichte, und das ist manchmal unmittelbar nacheinander. Es heißt, Terach, Vater von Abraham, lebte 70 Jahre und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Das lesen wir in 1. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 26. Im nächsten Vers, steht mir im 27, steht mehr oder weniger dasselbe. Also wenn ein Autor hier schreiben würde, würde er sich nicht so wiederholen in so einer einfachen Aussage. Also es gibt Unterschiede im Wortgebrauch und Stil, mehrfaches Vorkommen, dasselben Berichte. Und dann gibt es interne Hinweise im Text selber auf unterschiedliche Abfassungszeiten einiger Abschnitte. Zum Beispiel, dann danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle von Machpela gegenüber von Mamre. Das ist Hebron. Denn als Abraham lebte, hieß es Mamre. Hebron ist ein späterer Name für Mamre. Also eigentlich diese 1. Mose 23, 19, das muss später aufgeschrieben worden sein, zu einer Zeit, wo es schon doch Hebron hieß, und sagt einfach, ja, früher zu Abrahams Zeit hieß es Mamre. Und neben diesen drei Argumenten gibt es noch einen vierten, unterschiedliche Gebrauch der Gottesnamen. Wenn wir lesen, 1. Buch Mose, Vers 1 bis 2, 4, wird das Wort Elohim immer für Gott benutzt. Und dort, wo der zweite Schöpfungsbericht anfängt, da haben wir Yahweh Elohim, der ewige Gott. Yahweh, der, der immer das sein wird, was er immer war, der ewige Gott. Und da sagt man, okay, hier haben wir zwei verschiedene Autoren. Einer braucht den Namen Yahweh und der andere braucht den Namen Elohim und der andere präzisiert und sagt Yahweh Elohim. Wir lesen weiter in dieser Schulbibel, aus der Urzeit, die erste Schöpfungsgeschichte erzählt, dass Gott die ganze Welt in einer bestimmten Ordnung geschaffen hat. 6 Tage, tak, 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 ja. Diese Geschichte entstand, als die Juden in der Gefangenschaft waren, in Babylon. Die Elite von Jerusalem, nachdem Tempel, Paläste und Häuser niedergebrannt wurden, die Elite wurde abtransportiert. 1000 Kilometer hinter Kriegswagen verschleppt nach Babylon. Das Volk ist demoralisiert. Die Priesterschaft ist auch mitgegangen. Und die haben Angst, die Leute bleiben nicht an der Stange und so weiter, bezahlen ihre Kirchensteuer nicht oder was auch immer. Jedenfalls, die kommen in Erklärungsnot. Warum müssen wir, warum haben wir den Krieg verloren und so weiter. Und sie wollten den heimatlosen und verzweifelten Menschen zeigen, dass ihr Gott über allem steht. Also sie haben einen Bericht über einen Schöpfungsgott. Ja, die Babylonier haben zwar die Sonne angebetet, aber unser Gott hat die Sonne geschaffen. Die Sumerer haben den Mond angebetet, aber unser Gott hat den Mond geschaffen. Also viel später, dieser erste Schöpfungsbericht geschrieben, um das Volk zu ermutigen. Also, der erste Schöpfungsbericht während der babylonischen Gefangenschaft aufgeschrieben. Und das natürlich lange nach Mose und lange nach den Ereignissen selber. Ja, im Lichte von all dem, was haben wir dann? Was sollen wir sagen zu Mose? Ja, was sollen wir sagen überhaupt zu der Zuverlässigkeit von diesen Berichten, wenn sie etliche 1000 Jahre später geschrieben worden sind? Übrigens, was die Chronologie anbelangt, das kommentiere ich nicht. Aber ich habe ein Heft auf dem Büchertisch, die Bibel und das Alter der Erde. Das ist etwas, das ich selber geschrieben habe, über die Länge der Schöpfungstage und alles, was damit zusammenhängt. Wir lesen weiter in dieser Schulbibel die zweite Schöpfungsgeschichte, der Mensch im Garten Eden, und die übrigen Urzeitgeschichten erzählen, dass Gott die Menschen geschaffen hat und dass er ihr Freund sein will, und wenn sie immer wieder von dem abweichen, was Gott sagt und was Gott will. Diese Erzählungen wurden einige 100 Jahre vor der ersten Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben, zur Zeit der Könige David und Salomo. Also das ist lustig. Der zweite Schöpfungsbericht ist einige 100 Jahre vor dem ersten Schöpfungsbericht geschrieben worden. Dann ist es natürlich so, dass wenn Sie Religionsunterricht hatten, vielleicht hat Ihr Religionslehrer so einen Sport daraus gemacht, man sollte die Widersprüche zwischen diesen beiden Schöpfungsberichten feststellen. Auf jeden Fall wird die Schöpfung als solches hier total verneint. Das sind Mythen, die später entstanden sind bzw. aufgeschrieben worden sind, um ein besiegtes Volk einfach wieder Hoffnung zu geben. Nun, es besteht auch zwischen der Zeit von David und Salomo und der Zeit von der babylonischen Gefangenschaft eben viele Jahre. Also sehr klar, diese Berichte, sie würden sich widersprechen. Aber wir lesen in 2. Timotheus, alle Schrift, auch das, ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Übrigens, was den Widerspruch zwischen den beiden Schöpfungsberichten anbelangt, das habe ich behandelt, ebenfalls in meinem Heft über die Bibel und das Alter der Erde. Und dann gibt es bei den kostenlosen Schriften, so ein kleiner Schrift, Genesis 1 und 2, zwei sich nicht widersprechenden, zwei sich ergänzende Schilderungen vom Anfang. Einfach manchmal so wenig Dinge beim Weiterreden. Nun, wenn man den Durchschnittschrist fragt, wenn er sich überhaupt darüber Gedanken gemacht hat, woher hat dann Mose seine Information, wenn wir nach wie vor behaupten wollen, dass das wahre Geschichten sind, sind sehr früh aufgeschrieben worden und dass Mose da dabei war bei der Verfassung, woher hat er seine Information? Ja, vielleicht oben auf dem Berg Sinai, als er die Gesetze bekommen hat. Nirgends im ersten Buch der Bibel wird Mose auf dem Berg Sinai erwähnt. Gott sagte zu Mose, schreib, im Anfang schuf ich Himmel und Erde. Steht nirgends. Wir lesen am dritten Neumondtag, nach dem Auszug, kamen sie in die Wüste Sinai. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Und der Ewige, Jahwe, rief ihm vom Berg aus zu, sag dem Volk Israel. Sag dem Volk. Oder schreib. Ja. In der Zeit der babylonischen Gefangenschaft haben wir keinen Hinweis dafür, dass Gott zu irgendjemandem gesagt hat, schreib. Und wenn wir nach wie vor daran glauben wollen, dass Mose das erste Buch der Bibel geschrieben hat, müssen wir fragen, woher hat er seine Information, als er schrieb. Eine Überlegung. Lukas hat einen sehr ausführlichen Evangelium von dem Leben von Jesus Christus. Er kannte Jesus Christus, als Jesus in Israel lebte, persönlich nicht. Er war ein griechischer Arzt und kam dazu mit Paulus. Woher konnte Lukas so genaue Informationen über das Leben von Jesus Christus berichten, wenn er selber nicht dabei war? Er sagt selber. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen, die von Anfang an alles miterlebt hatten. So habe ich mich dazu entschlossen, alle diese Überlieferungen, also er ist ein Geschichtsschreiber hier, alle diese Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen von Jesus' Leben, Geburt und so weiter, sorgfältig nachzugehen und sie für dich, schreibt meinem Freund, niederzuschreiben. Also Lukas benutzt Augenzeugenberichte, schriftlich oder mündlich, wenn die Leute noch gelebt haben. Und wenn Gott ein ganzes Evangelium auf diese Art und Weise inspirieren kann, dass einer, der gar nicht Augenzeuge war, einfach alte Berichte, Augenzeugenberichte zusammenwebt, zu seinem Buch, warum sollte das nicht beim ersten Buch Mose geschehen sein? Das ist der Schlüssel. Könnte es sein, dass Mose, der freilich nicht dabei war, alte Quellen benutzt hat, als er das erste Buch der Bibel schrieb? Ich glaube schon. Vor einigen Jahren kam im Brunnen Verlag ein Buch heraus, es ist unterdessen vergriffen, die Entstehung der Genesis von einem Wissenschaftler Weismann. Weismann hat einen Vorschlag gemacht, wie man diese Dinge, die ich erwähnt habe, die verschiedenen Quellen und die verschiedenen Stilrichtungen und so weiter, wie man das erklären könnte in einem bibeltreuen Sinn. Weismann kannte sich auch mit den alten Schreibweisen. Man schrieb früher auf Papier, man schrieb aber auch auf Ton. Und wie man schreibt, da gibt es bestimmte Schreibgewohnheiten. Ich habe in der Louvre in Paris diese schwarze Stele fotografiert. Es ist die Liste von Hammurabis Gesetze, der Kodex von Hammurabi, König von Babylon, er wird nicht in der Bibel erwähnt, ziemlich früh. Und hier sehen wir Hammurabi links vor seiner Gottheit rechts. Und darunter stehen hier fein eingraviert, tut mir leid wegen der Lichtverhältnisse, seine Gesetze. Und dann als abschließendes Wort, letzter Satz, die sind die Gesetze der Gerechtigkeit, die Hammurabi, der fähige König, das ist nicht besonders bescheiden, erlassen hat, damit der Starke nicht den Schwachen unterdrücke, damit der Weise und der Witwe Gerechtigkeit widerfahre. Darum habe ich meine bedeutungsvollen Worte auf meine Stele einmeißeln lassen und sie aufgerichtet in Babylon vor meiner Statue, die König der Gerechtigkeit heißt. Nun, so ein feierlicher Schlusssatz war bei solchen wichtigen Dokumenten, besonders wo es um Gesetz ging und so weiter, einfach gang und gäbe. Das war die Art und Weise, wie man geschrieben hat. Nun, der Kodex Hammurabi ist vor Mose verfasst worden, aber auch zur Zeit Mose war das so, dass bei wichtigen Dokumenten man einen solchen feierlichen Schlusssatz gemacht hat. Und deswegen steht am Ende von 3. Mose, also der letzte Vers im 3. Mose, die sind die Gebote, die Mose auf dem Berg Sinai von Ewigen erhalten hat, um sie dem Volk Israel weiterzugeben. Punkt. Ganz so, wie man damals Gesetze aufgeschrieben hat. 4. Buch Mose, letzter Vers. Dies sind die Gebote und Anordnungen, die der Ewige den Israeliten durch Mose im moabitischen Steppengebiet, gerade bevor sie über den Jordan gegangen sind, in der Jordanebene gegenüber von Jericho gegeben hat. Also da wird Information gegeben, woher die Information und so weiter und wann das geschrieben wurde. Das gehörte damals einfach dazu. Und zu jener Zeit hat man nicht nur Töpfe aus Ton gemacht, man hat auch auf Ton geschrieben. Besonders in dem Gebiet, wo Abraham herkam, und ich weiß von unserer archäologischen Arbeit in der Philisterstadt Gat, dass früher schrieben die Leute praktisch immer auf Ton. Nur die Ägypter haben dann auf einer Art Papier geschrieben. Aber diese Berichte der Bibel, die werden wohl auf Ton geschrieben worden sein. Am Anfang. Ur, die Stadt von Abraham, liegt am Euphrat, war eine wichtige Handelsstadt. Und in Ur gab es eine Schule, die ausgegraben worden ist, mit Schuletafeln. Zum Beispiel hier ist eine Tafel, wo die Zahl 1 geübt wurde. 1, 1, 1, 1, 1, 1, weiß nicht, vielleicht eine Strafübung. Auf jeden Fall hat es mich erinnert an die Arbeit meiner eigenen Kinder, als sie in der ersten Klasse waren. Nun, am Anfang hat man jedes Wort mit einem Bild geschrieben. Ochse. Man schreibt von rechts nach links, deswegen ist der Ochsenkopf auf der Seite, damit man, wenn man mit den Hörnern fertig ist, ist beim nächsten Wort, wenn man von rechts nach links schreibt. Aber es war ein bisschen mühsam, denn jeder hat sein Ochs ein bisschen anders dargestellt. Und so hat man schematisiert. Man hat den Schreibstift keilförmig geschnitzt und einfach tak, 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 hat man das Bild als Schriftzeichen abgedruckt. Und so sind aus Bildzeichen Schriftzeichen entstanden. Hier ist eine Tontafel mit Bildzeichen, hier eine Tontafel mit Schriftzeichen. Man sieht, wenn man ausgräbt, je früher man zurückgeht, umso mehr hat man Bilder benutzt beim Schreiben. Zur Zeit von Abraham war Schreiben gang und gäbe. Es gab Schiffsinventare zum Beispiel, das ist ein Schiffsinventar aus der Zeit von Abraham. Nun, die Quellenscheidungstheorie, diese Bibelkritik, dass Mose überhaupt nicht mit dem zu tun hat und dass die Geschichten viel später geschrieben worden sind, nicht weil sie wahr waren, sondern so moralische Lektion für das Volk, Ermutigung, das entstand zu einer Zeit, wo die Archäologie am Anfang war. Da schickten Museen in Europa, von London, von Paris, von Berlin, schickte man Wissenschaftler in den Nahen Osten, um möglichst viele Schätze für die Museen in Westen heimzubringen. Und da sind zum Teil ganze Tempel abgebaut und wieder aufgerichtet und so weiter. Und das war die Anfangsphase. Und da hat man zwar Schriftzeichen gesehen, aber am Anfang wusste man gar nicht, dass das Schriftzeichen sind. Man hat gedacht, ja, die Leute waren zu primitiv, die konnten nicht schreiben. Zum Beispiel diesen Stück Ton hier mit einigen Keilschriftzeichen darauf hat man später in einer Museumsschublade gefunden unter dem Rubrik Verzierung. Man hat gedacht, ja, das ist so eine Art Verzierung, ja. Von wegen Verzierung. Was wir hier haben, ist eine Aufstellung von den Mondbewegungen, die Bewegungen von dem Planet Jupiter. Also hier oben, wo Jupiter stehen wird, dann und dann, und hier die mathematische Ausrechnung, die man benutzt hat, von wegen primitiv. Die Tabelle ist übrigens sehr genau. Diese Leute hatten eine hohe Kultur. Sie haben mathematische Probleme gelöst. Aus der Zeit von Abraham. Eine Tafel, das mathematische Problem des Quadrats der Hypotenuse behandelt hat. Und das Wert von Pi kannte man schon lange vor den Griechen. In einem anderen Buch, das auf dem Büchertisch ist, Volk ohne Ahnung, geht man auf die hohe Kultur zur Zeit der Patriarchen ein. Also, ich möchte die Behauptungen in dieser Schulbibel, und somit meine ich auch sehr viele Theologen auch und Archäologen, ich möchte das in Frage stellen. Ich möchte die Fakten nicht verneinen. Es gibt tatsächlich Stilunterschiede. Es gibt diese Wiederholungen. Bis zu einem Punkt wird Gott als Elohim genannt und ab einem bestimmten Vers dann als Yahweh Elohim. Das sind Fakten. Aber die Frage ist, wie interpretiert man diese Fakten? Und wie gesagt, die Leute haben mit Ton gebaut und auf Ton geschrieben. Es gibt auf dem Büchertisch ebenfalls ein Heft, das sehr interessant ist, ist die Geschichte von der Turmbau zu Babel, Mythos oder Wirklichkeit. Ich gehe nicht auf das heute ein, ich erwähne einfach weiterführende Literatur. Ich rede hauptsächlich zu Themen, die mit Geologie oder Biologie und Bibel zu tun haben. Und es, diese DVD im Stein gemeißelt, geht die Frage nach dem Alter der Erde nach. Sehr interessante DVD. Der privilegierte Planet, alles auf dem Büchertisch. Sind wir allein im Weltall? Könnte es irgendwo anders Leben geben? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Und wie ist es mit der Ursuppe? Sind wir ein Zufallsprodukt, wo leblose Chemikalien sich zusammen getan haben in einer Ursuppe. Diese DVDs kann man gut in Hausbibelkreise, Jugendstunden, Freizeiten einsetzen, Familienfeste, überrascht man die Verwandten, ja. Vereinstreffen, so ein Naturverein. Man könnte einen Teil davon in ein Schulreferat einsetzen. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe übrigens eine Liste von meinen Vorträgen auf dem Büchertisch, wo ich Vorträge halte. Und dann gibt es ein gelbes Blatt. Wenn ihr denkt, ah, so ein Redner, das wäre interessant bei uns in der Gemeinde, Kirche, Jugendgruppe, Schule, dann nehmen Sie so ein gelbes Blatt mit, da sind alle meine Themen drauf. Meine E-Mail ist da und Sie können sich mit mir in Verbindung setzen. So geschieht das. Ich habe keine sonstige Werbemöglichkeit. Man hat ganze Bibliotheken gefunden. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil. Ich habe einen mehr als anderthalbstündigen Vortrag auf 60 Minuten reduzieren müssen. Und deswegen diese Teil 2. Normalerweise wäre eine Pause dazwischen, aber das müssen wir weglassen. Wie gesagt, man hat ganze Bibliotheken gefunden. Irgendein Geschäftshaus damals brannte nieder. Alle Geschäftsberichte waren fein, säuberlich aufgereiht auf Holzregale. Die Holzregale brennen, fallen zusammen. Aber die Schriftstücke, sie werden dadurch gebrannt, erhärtet, sodass man sie manchmal in sehr gutem Zustand heute finden kann. Man findet kleine Schriftstücke, wenn man nur so eine Shoppingliste machte, oder? Man könnte auf der Rückseite auch schreiben. Und man hat längere Berichte natürlich auf großen Tafeln geschrieben. Und die größten Tafeln, die man bis jetzt gefunden hat, die sind etwas so hoch, so breit. Warum? Wenn man auf Ton schreibt, mit der Zeit wird es spröde. Besonders, weil man auch auf der Rückseite geschrieben hat. Also eine gewisse Größenlimit war schon dahergegeben. Und die Gefahr des Durchbrechens, weil damals wurden die Tafeln nicht gebrannt, bewusst. Die hat man einfach im Schatten und der Wärme austrocknen lassen. Die könnten durchbrechen, wenn sie zu groß sind. Und obwohl die Bibliothekarinnen damals recht kräftige Burschen waren, diese Tafeln sind schwer. Und so hat man einfach eine gewisse, die wurden nicht allzu groß. Nun, wenn ein Sekretär im Palast, wenn ein Priester im Tempelbibliothek, ja, oder ein Schreiber in einem Betrieb viele, viele, viele solche Berichte hat, wie findet er die richtigen? Die müssen auf irgendeine Art und Weise identifiziert sein. Wenn ein Bericht, wenn alles, was man zu berichten hat, auf einem Tontafel beidseitig geschrieben werden kann, ist einfach. Wenn aber eine Familienchronik zum Beispiel geführt wird, und das geht über mehrere Generationen, wie kann man diese Tontafel in der richtigen Reihenfolge behalten? Damit man weiß, wo es angefangen hat und wo es aufgehört hat. Übrigens, diese wollige Schürze, die der Mann trug, auf dem Rekonstruktionsbild trägt, das geht auf archäologische Funde zurück. Nun, Abraham und seine Frau Sarah, sie waren wohlhabende Bürger von der Stadt Ur. Aber ich denke, Abraham wird wohl nicht haben schreiben müssen. Er hat unzählige Diener und unter ihnen werden auch Schreiber gewesen sein. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Der Schreiber, das war ein Beruf für sich. Und wenn Abraham etwas hat vorlesen wollen, hat sein Schreiber ihm das vorgelesen. So war es gang und gäbe zu jener Zeit. Nun, wie hält man, weil natürlich gab es eine Familienchronik, das fängt schon im Garten Eden an und geht, ja, es wird aufgelistet, der ist der Sohn von dem und der ist der Sohn von dem. Wie hält man diese verschiedenen Tontafeln, wo die Geschichte aufgeschrieben wird, in der richtigen Reihenfolge? Es gab, wo weiß man, wo man es wieder in der Regal hinzutun hat. Es gab eine Schreibgewohnheit zu jener Zeit. Am Ende, man sieht es ein bisschen abgesetzt, gab es in vielen Fällen ein Kolophon. Das ist ein Hinweis um den Inhalt von diesem Tafel. Und die nächste Tafel fängt mit denselben Worten von der Kolophon der vorherigen Tafel an. Manche Schreiber haben für Apotheken gearbeitet. Also ein Apothekerbericht. Einer der Rezepten. Wenn einer Mensch sein Inneres krankt, soll er Milch einer hellfarbigen Wildkuhbutter am zweiten Tag. Also jetzt wissen Sie, was Sie machen können, wenn das Abendessen vielleicht nicht so toll ist. Aber diese Tafel ist einer von einer Serie mehrerer Rezepten. Also unten ist so ein Kolophon. Sie wissen also, die nächste Tafel wiederholt etwas aus dem Kolophon. Und dann kann man die Reihenfolge festhalten. Und Weismann, der diese Schreibweise kennt, der hat gemerkt, im ersten Buch Mose gibt es Kolophons. Es gibt Wiederholungen. Am Anfang von der ersten Schöpfungsbericht, die Himmel und die Erde. Am Anfang von der zweiten Schöpfungsbericht, die Himmel und die Erde. Als sie geschaffen wurde. Sem, Ham und Japhet. Und interessant ist, diese Wiederholungen kommen gerade, wo es eine Stiländerung auch gibt. Und manche anderen Hinweise dafür, dass wir mit unterschiedlichen Berichten zu tun haben, von unterschiedlichen Leuten geschrieben. So, das ist nicht einfach Zufall, dass wir immer diese Wiederholungen haben, weil die kommen an ganz strategische Punkte. Nämlich, wo ein Bericht aufhört und der nächste Bericht anfängt. Manchmal sind nur kurze Berichte, manchmal länger. Nun, das erste Mal, das vorkommt, kommt ein hebräisches Wort, dies ist der Toledot. Dies ist der Toledot, der Himmel und die Erde, als er geschaffen wurde. Und dann kommt im 5.1, dies ist das Geschriebene der Toledot Adams. An derselben Stelle, wo diese Wiederholungen sind, gibt es dieses Wort Toledot. Dies ist der Toledot Noahs. Dies ist der Toledot der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Dies ist der Toledot Sems. Dies ist der Toledot Terachs, Vater von Abraham. Dies ist der Toledot Ismaels. Dies ist der Toledot Isaaks. Dies ist der Toledot Esaus. Dies ist der Toledot nochmals Esaus. Und dies ist der Toledot Jakobs. An 11 Stellen, wo es Stiländerungen gibt und auch diese Wiederholungen, haben wir das Wort Toledot. Nun, was bedeutet Toledot? Es hat verschiedene Bedeutungen. Es kann Geschichte heißen, es kann Entstehungsgeschichte heißen, es kann Nachkommensliste heißen, so ein Geschlechtsregister. Und es kann auch eine geschriebene sein. Das erste Mal, wo es vorkommt, dies ist die Entstehungsgeschichte, der Toledot, der Himmel und der Erde. Nun, in der alten Schlachterübersetzung, ich lese im 1. Buch Mose, Kapitel 2, gleich am Anfang, Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben Tag ruhte er von all seinem Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und da kommt eine Überschrift. Es gehört nicht zum inspirierten Text der Heiligen Schrift, aber sehr hilfreich, wenn man was schnell finden will. Also Erschaffung des Mannes und des Weibes in der Garten Eden. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde. Und dann kommt die Geschichte von Adam und Eva und der Garten Eden, der Sündenfall, Kain, Abel, danach kommen Kains und Geburtssätze. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde. Soll das der erste Satz sein, wo es um Adam und Eva und Garten Eden geht? Wann war die Dies ist die Entstehung der Toleranz des Himmels und der Erde, zur Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde schuf. Es war aber noch kein Strauch des Feldes auf Erden. Eigentlich die Entstehung des Himmels, der Erde, das ist das, was im ersten Teil angesprochen wird. Es geht gar nicht mehr um die Entstehung des Himmels und der Erde. Das wird vorher berichtet. Und deswegen schlägt Weisermann vor, wir müssen diese Aussage, dies ist der Toledot, Geschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurde, als Schluss von einem Bericht. In diesem Fall der erste Schöpfungsbericht. Und dann wird wiederholt, angeschlossen, ja, auf den Kolophon vorher, zu der Zeit, als Gott die ewige Erde und Himmel machte. Hier wird ein zweiter Bericht geschrieben, aber angeschlossen an dem vorherigen, damit man weiß, die gehören zusammen. Also schauen wir das ein bisschen näher an. Und Gott, Elohim, segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hat, indem er es machte. Und dann dieser Kolophon, dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als er geschaffen wurde. Und das ist alles, was vorher berichtet wurde. Und dann, zu der Zeit, als Gott der Ewige, jetzt haben wir Yahweh Elohim zum ersten Mal. Vorher war es Elohim. Das Wort Elohim heißt einfach Gott und viele Völker hatten ihre Götter. Aber Yahweh Elohim, der ewige Gott, der Gott von Abraham, Isaac, Jakob. Zu der Zeit, als Gott der ewige Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gesträuch des Feldes auf der Erde und noch war kein Kraut des Feldes gesprost, aber Gott der ewige hat es noch nicht regnen lassen, weil es keinen Mensch gab, den Erdboden zu bewohnen. Da wird ganz kurz erwähnt etwas vom Vorherigen und dann wird es weitergeführt mit dem Bericht vom Garten Eden. Nun, wie wird Toledot in der revidierten Elberfelder-Übersetzung, ich benutze diese Elberfelder-Übersetzung, wie wird es übersetzt? Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurde. Und in allen anderen Fällen, dies ist die Geschlechterfolge, dies ist das Geschlechtsregister, ja? Immer durchwegs, auch wo es überhaupt keinen Sinn macht im Zusammenhang. Es ist nicht gut, wenn ein Wort verschieden übersetzt werden kann, einfach stur immer mit demselben Begriff zu übersetzen. Man muss wissen, was bedeutet das in dem Zusammenhang. Nehmen wir ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, das Weismann anführt. Im 4. Buch Mose, Kapitel 2, 1 bis 3, 2a, nach der Elberfelder Übersetzung, und der Herr redete zu Mose und Aaron. Und dann alles, was der Herr zu Mose und Aaron geredet hat. Und das ist die Geschlechterfolge. Also Toledot wird einfach hier durchwegs mit Geschlechterfolge übersetzt. Das ist die Geschlechterfolge Aarons und Moses zu der Zeit, da der Herr auf dem Berg Sinai mit Mose redete. Und das sind die Namen der Söhne Aarons. Es gibt aber ein paar Probleme hier. Erstens einmal, es heißt, das ist die Geschlechterfolge von der Söhne Aarons und Moses. Aber es kommt gar nichts von Mose nachher. Überhaupt nicht. Als er eine Menge übersetzte, war ihm das bewusst, und so hat er es so übersetzt. Dies sind die Nachkommen Aarons. Moses kann er nicht weglassen vom Text, das gehört dazu, aber tut es in Klammern. Irgendwie ist das hineingeschlichen worden, weil nachher kommt nur eine Liste von Aarons Nachkommen. Aber dies sind die Nachkommen Aarons zu der Zeit, als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai. Diese Nachkommen sind zu der Zeit noch nicht geboren. Das passt auch nicht, Nachkommen. Wir können es so überlegen. Der Herr redete zu Mose und Aaron und dann am Ende, und das ist die Geschichte, nicht der Geschlechtsregister von Aaron und Moses. In Moses Geschlechtsregister kommt sowieso nicht vor. Und Aaron hat noch nicht alle Nachkommen, als der Herr zu Mose und Aaron redete. Das ist, aber wenn man Toledot gerechterweise mit Geschichte übersetzt, dann ist ja klar, das ist Geschichte, beschreibt das, was vorher war. Passt zu der damaligen Schreibweise am Ende von einem Bericht ein abschließendes Wort, ein Kolophon. Und dann der nächste Bericht tut natürlich anschließen an dem, was vorher war. Es gibt Vortragsnotizen auf dem Büchertisch. Und diese Statements von Weisemann sind da aufgelistet und auch eine Liste von den Stellen, wo Toledot vorkommt und so weiter. Weisemann schreibt, die Formel, das ist Toledot, das ist die Geschichte von, bildet die Schlussbemerkung eines Abschnitts, nicht der Anfang, und weist damit zurück auf den vorhergehenden Bericht. Und er schlägt vor, dass man demzufolge durchwegs mit Geschichte übersetzen soll. Denn das passt immer im Zusammenhang, wenn man einheitlich übersetzen will. Das zweite Mal, wo Toledot vorkommt, dies ist das Buch der Geschichte Adams. Das Wort Buch, Sefer, bedeutet auf Hebräisch das Geschriebene bzw. die geschriebene Erzählung. Dies ist die geschriebene Erzählung der Geschichte Adams. Hat man zu Adams Zeit überhaupt schreiben können? Weisemann schreibt, allerweil wahrscheinlich nach bezeichnet der Name in den Formel den Schreiber des Berichts oder den Eigentümer der Tafel. Wenn einer selber nicht schreiben könnte, weil das nicht sein Beruf war und es ist für ihn geschrieben worden, sein Name kommt da, das Bericht gehört zu ihm, ja? Aber hat Adam überhaupt schreiben können? Nun, Adam lebte mehr als 900 Jahre. Und er war nicht einfach einer, der so grunzend durch die Landschaft ging, so abgeschampft von den Neandertaler. Er war ein hochintelligenter Mann, der alle Familien von Tieren in einem Tag Namen geben könnte und so weiter. Viele dieser Fähigkeiten verlor er wieder durch den Sündenfall. Aber es ist anzunehmen, dass man schon anfangen könnte, in die ersten 900 Jahren zu schreiben. Ja, zuerst freilich mit Bildern und später geht man zu Schriftzeichen über. Also, beim ersten Bericht, die Berichte von der Schöpfung und der Ruhetag, dies ist die Geschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und dann haben wir einen Bericht über Adam und Eva, Garten Eden, der Sündenfall, Kain und Abel, der Nachkommen Kains und Geburt Seth. Dies ist das Geschriebene der Geschichte Adams. Und dann haben wir einen Stammbaum von Adam bis Noah. Und da ist der Bericht von der Verderbtheit des Menschen und Gott beschließt die Sintflut. Dies ist der Toledot Noahs. Dies ist die Geschichte Noahs. Nun, wo waren, wenn diese Berichte, zum Beispiel, das ist der Geschriebene von Adam, Wo waren solche Berichte während der Sintflut? Es gab nur eine Möglichkeit, die waren freilich in der Arche Noah. Noah hat mehr als 100 Jahre Zeit zu überlegen, was er alles mitnehmen will. Und die Familienchronik gehört einfach dazu. Es ist anzunehmen, dass es mehrere schriftliche Berichte, die mit in der Arche genommen wurden. Es gab einen assyrischen König, einige hundert Jahre vor Christus, Assurbanipal II., war der mächtigste von allen assyrischen Königen. Er hat so eine Art Hobby. Wenn seine Soldaten irgendeine Stadt eroberten, dann hat er den Soldaten den Befehl gegeben, sie sollen alles, was aufgeschrieben wurde, sammeln. Und er hat eine riesen Bibliothek. Assurbanipal brachte eine Bibliothek, über 25.000 Tafeln zusammen, die das gesamte Wissen der damaligen Zeit repräsentierte. Und dieser Mann diktierte seinem Schreiber, und es gibt diesen Bericht, ich, Assurbanipal, studierte Inschriften aus der Zeit vor der Flut. Und das möchte ich Ihnen abnehmen, dass es schriftliche Berichte gab aus der Zeit vor der Flut. Er wusste um die Sintflut übrigens. Dann haben wir einen Stammbaum von Adam bis Noah, der Verderbtheit der Menschen. Gott beschließt, dies ist die Geschichte Noahs. An die Ankündigung der Sintflut, Bau der Arche, Sintflut, Gottes Bund mit Noah, Noahs Fluch und Segen über seine Nachkommen. Dies ist die Geschichte von, könnte Noah heißen. Aber Noah war nicht allein, als die Arche gebaut wurde. Er war nicht allein in der Arche, auch seine Söhne waren dabei. Und so ist es nicht verwunderlich, dass da steht, dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und dann haben wir wieder eine Liste von Nachkommen und dann der Bericht über den Turmbau zu Babel. Und dann heißt es, dies ist die Geschichte Sems. Nun hat Sem überhaupt noch gelebt, als der Turm zu Babel gebaut wurde. Natürlich hat er erlebt. Wenn man das, die biblische Chronologien ernst nimmt, Sem überlebte den Turmbau zu Babel um einige hundert Jahre und war immer noch am Leben, als Abraham starb. Also in der Zeit, ja, als während Sems Leben, kann er ohne weiteres das wegen der Turmbau von Babel schreiben lassen. Methuselah starb im Jahr der Sintflut. Wir wissen nicht, ob während oder kurz vor der Sintflut, auf jeden Fall. Noah und seine Kinder und ihre Frauen waren die einzigen, die die Sintflut lebendig überlebten. Weisemann schreibt, an keiner Stelle wird etwas berichtet, was die in der Formel genannten Personen nicht aus eigener Kenntnis der Dinge oder aus ganz nahen Quellen hätten selbst schreiben können. Es ist überaus bezeichnend, dass die einzelnen Textabschnitte der Genesis alle vor Eintritt des Todes der jeweils genannten Person zu Ende gehen. Das sind Augenzeugenberichte. Nun, es gibt eine, wo es nur einen Stammbaum gibt, vom Sem bis Abraham. Dies ist die Geschichte Terachs, der Vater von Abraham. Und dann haben wir die Geschichte von Abraham. Und das ist eine lange Geschichte. Und da steht am Ende, nicht, dass es die Geschichte von Isaac, sondern das ist die Geschichte Ismaels. Ja, wieso? Wir müssen etwas über die damalige Gewohnheit bei den Menschen wissen. Abraham war der Sohn von Terach. Abraham bekam Ismael. Und Abraham bekam Isaac. Die Heilslinie geht durch Isaac. Aber der Erstgeborene war Ismael. Und wer der Erstgeborene war, das, da ließ sich nicht fruteln. Es gab sogar später Gesetze darüber, dass der Erstgeborene, auch wenn er von der Frau sei, wo der Mann gar nicht zufrieden war, er ist der Erstgeborene mit allen Vorrechten, ja? Und vor dem Gesetz sowieso. Isaac bekam Esau, aber die Heilslinie geht durch den zweiten Sohn Jakob. Wir haben viele Fälle, aber der erste ist der vor dem Gesetz Anerkannten. Jakob hat mehrere Söhne. Und Jakob sprach, als er seine Söhne gesegnet hat, Jakob rief seine Söhne und sprach, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Macht. Wer hat von Jakobs Söhne Vorrang an Macht? Nicht Ruben. Wer? Durch welche von Jakobs Söhne ging die Heilslinie weiter? Judah. Aber im damaligen Verständnis und so weiter und vor dem Gesetz und so und dass ein Dokument legitim ist, muss der Name vom ersten Sohn stehen. Ich wollte das nur ganz kurz erklärt haben. Und deswegen haben wir ein paar Mal Namen, wo man sagt, ja, wie kann das sein und so weiter. Ich kann nicht auf all das eingehen. Ich muss jetzt zum Schluss kommen. Dann haben wir, das ist die Geschichte Jakobs. Und dann kommt das lange Leben von Josef. Und da musste man dann schauen, ob am Ende, das ist die Geschichte Josefs. Steht nicht. Ist die Theorie damit im Eimer? Überhaupt nicht. Es wäre völlig fremd, wenn am Ende von dem Leben Josefs diese damalige Formulierung, diese Kolophon stehen würde. Denn wo lebte Josef? Er ist nach Ägypten verkauft worden. Ja? Er wurde zum zweiten Mann neben dem Pharao in Ägypten. Und er brachte seine Familie während einer Hungersnot nach Ägypten. Die ganze Geschichte von Josef mit nur ein paar Begebenheiten am Anfang, wo er in Kanaan lebte, der Hauptteil von seiner Geschichte läuft in Ägypten ab. Und worauf haben die Ägypter geschrieben? Die haben auf Papier geschrieben, und zwar Papier, das sie hergestellt haben von der Papyrus. Pflanzen im Wasser. Man hat sie in Streifen geschnitten, im Wasser gelegt, dann kreuz und quer übereinander gelegt und dann zwischen einen Holzblock und ein Stück Leder geklopft und da hat man ganz schön zusammengehaltene Papierstücke. Und Sie sehen hinter dem Rücken von der Schreiber Schrift Rollen. Natürlich, Tontafel kann ich nicht rollen. Nun, somit entfällt die Notwendigkeit bei Berichten, die in Ägypten geschrieben würden, für ein Kolophon. Das war nur nötig bei den Berichten, die auf Ton geschrieben wurden. Nun, die Ägypter haben zwar auf Papier geschrieben, aber sie hatten Handelsbeziehungen mit Leuten, die auf Ton schrieben. Und so die ägyptische Schreiber und jeder, der gebildet war in Ägypten, musste sowohl die Keilschriftzeichen lesen können, wie auch die ägyptische Hieroglyphen. Denn sie müssten beides kennen. Und wir lesen in der Bibel, ja, von Mose, der als Fürst, Sohn von Schwester vom Pharao, sein Volk in der Sklaverei. Er rettet ja die Tochter von Pharao. Und dann heißt es in Bezug auf Mose, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Wort und Tat. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet. Er wird wohl ägyptische Hieroglyphen lesen können, schreiben können, aber auch Keilschrift auf Ton. Man hat ganze Bibliotheken von ausländischer Korrespondenz in Ägypten gefunden. Also wenn Mose ein gebildeter Mann war, war er eigentlich bestens in der Lage, nachher die alten Tontafelberichte und die Schriftrolle von dem Leben von Josef zusammenzuweben zur Geschichte seines Volkes. Mose wurde zum zweiten Mann. 40 Jahre lebte er als Prinz in Ägypten. Dann ist er in Ungnade gefallen und 40 Jahre lebte er als Hirte in Midian. Und als er 80 Jahre alt war, ging er zurück nach Ägypten, lass mein Volk gehen. Und die könnten gehen. Aber dann, wegen ihrem Ungehorsam, verbrachten sie eine weitere 40 Jahre in der Wildnis. Sie sind herumgekurvt und so weiter. Und es scheint, dass Mose mit größter Wahrscheinlichkeit in dieser Zeit die Zeit hatte, alle diese alten Schriftstücke zu sammeln und in richtige Reihenfolge zu bringen und zu übersetzen, natürlich, in der gängige Sprache damals. 40 Jahre lang. Die Israeliten, die waren vorher Sklaven. Die meisten werden nicht einmal lesen und schreiben können. Mose, er war Prinz. Ja. Und jetzt soll er für dieses einfache Sklavenvolk eine Geschichte schreiben, die sie gut verstehen, damit sie wissen, warum sie überhaupt nach Kanaan zurückkehren. Und ich denke, dass in den Satteltaschen von den Kamelen, als sie zurückgegangen sind, da waren Tontafeln, die Mose dann als Quelle benutzt hat, genau wie Lukas verschiedene Quellen benutzt hat. Und als er anfing zu schreiben, gibt er jeweils seine Quelle an. Dies ist die Geschichte der Himmel und der Erde. Und natürlich, da gibt es keinen Autor. Wer das geschrieben hat, wissen wir nicht. Aber bei den Nächsten, das ist die Geschichte Adams, das ist die Geschichte Noahs, das ist die Geschichte von Sem, Ham und Japhet, Geschichte Sems, Geschichte Terachs, Geschichte von Ismael, Geschichte, das ist einfach das Dokument, trägt seinen Namen, ja, weil der erste Sohn ist. Isaac, Esau und Jakob. Dann ist Schluss mit Tontafelberichten. Dann wurde auf natürlich Papyrus geschrieben. Und das sind die letzten Worte. Dann starb Josef im Alter von 110 Jahren. Sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt. Punkt. Aber kein Kolophon oder so. Einfach die Geschichte wird zu Ende geführt. Weil das ist eine völlig andere Schreibweise in Ägypten. Und so hat Mose die Geschichte in seinem ersten Buch seines Volkes ohne ihre Beziehung zum verheißenen Land aufgeschrieben. Er fängt natürlich erst bald bei Abraham, Stammvater, wie Abraham berufen wurde. Zuerst ging er nach Haran, sein Vater war mit dabei und nachdem sein Vater gestorben ist, da gingen sie nach Kanaan hinunter. Und er zitiert alte Quellen. Dann heißt es, und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens. Das ist eine sehr frühe geografische Bezeichnung. Später hieß es nicht mehr so. Also wenn dieser Bericht in Babylon kurz vor Christus entstanden ist, was brauchen Sie so eine alte geografische Bezeichnung, die schon lange nicht mehr im Gang gegeben war? Und dann lesen wir bei dem Tod von Sarah. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle von Machpela gegenüber von Mamre. Leute, wenn ihr noch ins Land gehen, heißt es nicht mehr Mamre. Es heißt Hebron. Im Land Kanaan. Es werden Ortschaften erwähnt, die zu Moses Zeiten schon gar nicht mehr existieren oder deren alter Name so unbekannt geworden war, dass Mose ihren neuen Namen hinzufügen müsste, damit die aus Ägypten kommenden Israeliten die Orte überhaupt erkennen können. Diese Zitate sind auf den Dokumentationsblättern. Und das kommt immer wieder vor. Bela, Leute, heißt das heute Zoar. Und etwas, das zitiert wird aus einem der alten Berichte, sie kommen nach in Mishpat, Leute, es heißt heute Kadesh. Und das Tal Shave, das ist das Königstal. Also, wenn Sie wollen, können Sie nach wie vor darauf beharren, dass Mose sein erstes Buch diktiert bekommen hat auf dem Berg Sinai. Aber es gibt viel deutliche Hinweise dafür, dass er eigentlich schriftliche Quellen benutzt hat. Führen wir die Argumente für mehrere Verfasser nochmals vor Augen und kommen wir jetzt zu Ende. Unterschiede im Wortgebrauch im Stil? Ja, weil es verschiedene Autoren waren. Ja, während ein paar tausend Jahren. Mehrfaches Vorkommen derselbe Berichte. Nehmen wir das Beispiel von vorher. Am Anfang, 1. Mose 11, 26, Terach lebte 70 Jahre und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und das ist die Geschichte Terachs. Und dann anschließend, Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Damit man weiß, ah, das ist der nächste Bericht. Es gibt interne Hinweise auf unterschiedliche Abwachslungszeiten. Die Söhne der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke und er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaac weg, nach Osten, in das Land des Ostens. Das ist auch ein ursprünglicher Begriff. Also die internen Hinweise auf unterschiedliche Abfassungszeiten weisen auf eine frühere Zeit hinzu und nicht auf eine spätere, wo das Volk in Babylon war. Und die unterschiedliche Gebrauch der Gottesnamen in 1. Buch Kapitel 1, Vers 1 bis 2, 4a, Elohim, und dann ab diesem Zeitpunkt Yahweh Elohim. Und das ist gerade dort, wo ein neuer Schrift anfängt. Gott der Ewige, zu unterscheiden von den anderen Göttern, die es dann nach und nach gegeben hat. Und wir lesen, auch Seth wurde ein Sohn geboren, das ist der dritte genannte Sohn von Abraham und von Adam und Eva, den nannte er Enosch. Damals fingen die Menschen an, den Namen Yahweh anzurufen. Dies ist das Geschriebene der Geschichte Adams. Also irgendwann mal, währenddem Adam noch lebte, Seth geboren, und man hat von Elohim gesprochen, aber es wurde klar, da gibt es andere Elohims. Und so, irgendwann mal während der Lebenszeit von Enosch, und Adam war noch während der meisten Zeit am Leben, hat man angefangen von Yahweh Elohim zu sprechen. Die Bibel selber gibt Auskunft über diese Dinge. Also, ich möchte jetzt hier Schluss machen, sonst überziehe ich die Zeit zu sehr. Wissen Sie, was ich gemacht habe in diesem Vortrag? Ich habe die Fakten nicht in Abrede gestellt, die Wiederholungen und, die unterschiedliche Namensnennung von Gott. Aber ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe diese Fakten dafür sprechen, dass diese Berichte sehr alte Berichte sind, zuverlässige Augenzeugenberichte, die genau wie die Berichte, die Lukas gesammelt hat, so inspirierten Text der Heiligen Schrift von Gott bewahrt, und dass Moses sie benutzt hat, unter Nennung seiner Quellen. Ich mache einen neuen Vortrag und jedes Mal, wenn ich eine Information habe von irgendeinem Buch, dann schreibe ich, ja, der und der hat es geschrieben, ja, und dann Erwähnung von den Quellen, wie es sich gehört. Also ich hoffe, es war unheimlich still hier. Niemand hat geschnappt, oder ich denke, dass ihr einigermaßen dabei wart. Also,